Manche denken jetzt vielleicht, oh, ihr habt euch ja irgendwie in der Zeit vertan. Wir haben doch Advent, warum singt ihr denn über Karfreitag, über Ostern? Das ist da ganz falsch. Aber Krippe und Kreuz gehören zusammen. Das kann man gar nicht voneinander trennen. Es gibt ein Lied, das haben wir früher mal gesungen, geboren zu sterben und aufzuerstehen. Das war der Grund, warum Jesus gekommen ist, um am Kreuz zu sterben. Und selbst Johann Sebastian Bach hat das in seinem Weihnachtsoratorium eingebaut. Im Weihnachtsoratorium findet man eine Stelle, die kann man nicht hören, das kann man nur sehen in den Noten. Das Lied Haupt voll Blut und Wunden. Und das im Weihnachtsoratorium. Tja, es ist nicht die falsche Zeit, es passt. Ich habe bei YouTube mal eine Umfrage gesehen über Weihnachten, verschiedenste Fragen und unter anderem auch die Frage, wann wurde Jesus geboren? Und die Antworten reichten von 200 vor Christus, 400 vor Christus, 600 vor Christus wurde Jesus geboren. Irgendwie haben die sich da in der Zeit ziemlich vergriffen. Irgendwie ist da so, haben wir manchmal gar kein Gefühl dafür. Und ich möchte heute mit euch über Zeit nachdenken. Zeit, Adventszeit, Ankunftszeit, Zeit zu warten, Zeit zu handeln, wenn die Zeit reif ist. Zeit, die vergeht. Der Hebräerbrief beginnt mit den Worten, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er an diesen letzten Tagen zu uns geredet durch seinen Sohn. So beginnt dieser Brief an die Hebräer. Gott hat immer wieder Menschen gebraucht, punktuell einzelne Menschen, durch die er seinen Willen weitergegeben hat, den Menschen klar zu den Menschen geredet hat. Die haben jetzt nicht die Zukunft vorhergesagt, auch wenn das Propheten hieß, aber Propheten hatten nicht die Aufgabe, irgendwie so mystisch die Zukunft vorherzusagen, in 5 Jahren passiert das, am besten noch so aus der Hand rauslesen, was so in der Zukunft des Lebens passiert. Nein, Propheten waren Menschen, die für Gott gesprochen haben, die Gedanken von Gott weitergegeben haben, die Gottes Willen dem Volk mitgegeben haben. Und der große Tenor, das, was so meistens der Inhalt aller Prophetien waren, da ging es immer darum, kehrt um, zurück zum Glauben an den einen Gott. Habt ihr vergessen, was Gott für euch getan hat? Habt ihr vergessen, dass er euch aus Ägypten rausgeführt hat? Und ihr habt doch einen Vertrag mit Gott geschlossen. Ja, es gibt so einen Vertrag und der Beleg dafür ist das Gesetz am Berg Sinai. Da hat Gott versprochen, ich bin bei euch. Ich unterzeichne das. Ihr kriegt einen Vertrag. Ich werde bei euch sein. Ich werde euch beistehen in allen Schwierigkeiten. Und ihr haltet euch an mein Gesetz. Das Gesetz war nicht so sehr in erster Linie als erstmal nur so Druck, oh, das müssen wir alles tun, sondern das war eine Ehre. Wir haben das Gesetz, das ist der sichtbare Vertrag, dass Gott mit uns einen Bund geschlossen hat. Aber diesen Bund haben sie schnell verlassen. Und deswegen haben die Propheten immer wieder daran erinnert, kehrt zurück, denkt daran, was Gott gesagt hat, haltet euch an die Gebote, lebt so, wie Gott es will. Und die Menschen haben es nicht getan und deswegen hat Gott es zugelassen, dass Israel unter Fremdherrschaft kam und immer wieder unter Fremdherrschaft kam. Ihr wisst, Israel lag in einem ganz besonderen strategischen Gebiet. Das war so der Ort, wo man von Afrika nach Europa kam, nach Asien kam. Das war so eine Durchgangsstelle. Man konnte noch übers Meer fahren, das war so westlich und östlich war Wüste. Also wer da irgendwie irgendwo hin wollte, der musste eigentlich durch diese dünne Landbrücke, die Israel war. Und da wollte jeder hin. Das war strategisch von höchster Bedeutung. Und erst waren es die Babylonier, die Assyrer waren da. Später war Alexander der Große da. Davor waren noch die Perser, Alexander der Große, die Griechen, die Seleukiden, die Ptolemäer, die Hasmonäer und zum Schluss die Römer. Und immer waren sie unter anderer Herrschaft. Immer haben andere Leute über sie bestimmt. Und die Propheten haben immer wieder versucht, sie daran zu erinnern, kehrt um, kommt zurück. Und dann hat Gott aufgehört zu reden. Dann begann eine Zeit, ich sage mal dazu, die Zeit des Wartens. 400 Jahre lang haben die Propheten nicht mehr geredet. Die haben nicht mehr gesprochen. Die Prophezeiung war noch gar nicht erfüllt von Jesus. Aber es passierte gar nichts. Es begann diese Zeit des Wartens. Und das unter einer Vorherrschaft von fremden Mächten, die die Israeliten eigentlich ständig unterdrückt haben, die ständig ihnen klargemacht haben, ihr seid gar nichts, ihr könnt nichts, ihr seid schwach, wir sind stärker, euer Gott taugt nicht, unsere Götter sind besser als eure Götter. Die Juden erwarteten sehnlichst einen Erlöser, einen Messias, der sie wieder zu altem Ruhm führt, so wie damals zu Zeiten von König David. Da kriegten sie leuchtende Augen. Das war auch die Zeit, wo das israelitische Reich die größte flächenmäßige Ausdehnung hatte. Die erste Ankündigung vom Messias, die gibt es schon sehr, sehr lange. Direkt auf den ersten Seiten der Bibel wird eigentlich schon so ein Messias angekündigt. Es war die Zeit im Garten Eden. Adam und Eva hatten gesündigt, waren ungehorsam, sie haben von dieser verbotenen Frucht gegessen und haben sich von der Schlange verführen lassen. Und dann spricht Gott zu der Schlange, zu dem Satan und sagt, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das ist der erste Hinweis auf Jesus. Der Messias musste leiden und sterben, das haben wir heute auch gesungen. Er wurde also in die Ferse gestochen, aber er hat den Tod besiegt, er ist von den Toten auferstanden und damit hat er die Macht des Todes weggenommen und er hat dieser Schlange, dem Satan, den Kopf zertreten. Und so konnte dann später einmal Paulus dann schreiben, Tod, wo ist dein Stachel, wo ist dein Sieg, weg. Keine Macht mehr. Das ist dieser erste Hinweis auf den Messias und das war es eigentlich, was die Menschen brauchten und was Gott tun wollte. Aber so einen Messias erwarteten die Juden eigentlich gar nicht. Sie warteten auf einen Feldherrn, auf jemanden, der diese anderen Völker vertreibt. Ja, so richtig so einen irdischen König. Und weil sie so diese ganz anderen Vorstellungen von Gott hatten, diese ganz anderen Erwartungen, haben sie Jesus später nicht wirklich erkannt. Weil der entsprach nicht ihren Erwartungen. Sie haben ihn zwar sehnlichst erwartet, aber irgendwie hatten sie eine falsche Vorstellung von Gott. Aber bevor Gott dann wieder anfing, durch seinen Sohn zu reden, schwieg er 400 Jahre lang. Und diese Prophetien, es gab noch viel, viel mehr Prophetien über diesen Messias, waren nicht erfüllt. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, wie sich das so anfühlt. Du lebst als ein Volk und du denkst, ja, wir sind das Volk des einen Gottes, aber wir haben keine Macht, alle anderen Völker sind stärker und alle Prophezeiungen über diesen Messias, die erfüllen sich nicht und Gott redet nicht mehr. Seit Generationen schon nicht mehr, je nachdem, wo du dann stehst in diesen 400 Jahren, vielleicht kurz vor der Geburt Jesu, dann denkst, irgendwie ist das alles überhaupt wahr? Kann das alles noch sein? Die Frage ist, worauf warten wir heute? Was erwarten wir eigentlich von Gott? Was für eine Vorstellung haben wir denn von Jesus? Worauf warten wir? Auf den Weihnachtsmann? Eine geniale Erfindung von der Firma Coca-Cola, oder? Ein super PR-Gag. Wie die damit Werbung machen können bis heute, das hat sich so in die westliche Kultur eingeprägt. Unglaublich, wie das die Werbefachleute so hingekriegt haben. Tja, gut, also auf den Weihnachtsmann warten wir nicht, ist schon klar. Dann warten wir vielleicht auf das Christkind. Auch nicht. Das kleine Baby. Das sieht man überall im Fernsehen, so diese, wir warten aufs Christkind und dann gibt es so alle möglichen Serien für Kinder dann, um die Zeit totzuschlagen, bis endlich Weihnachten ist, bis man endlich die Geschenke kriegt. Und ich gebe ja zu, auch wir als Kinder, eigentlich haben wir nicht auf die Predigt am Heiligabend gewartet, wir haben auf die Geschenke danach gewartet. Das war das Höchste für uns. Das war das, was wir erwartet haben. Wir wussten, ja, wir feiern die Geburt Jesu, aber das Schönste waren dann doch die Geschenke, wenn man mal ehrlich ist. Aber wir warten nicht mehr auf ein Kind. Das war damals genial, was da passiert ist, dass Gott, dieser große, allmächtige Gott, sich klein macht, ein Kind wird. Und ich finde das immer so sehr plastisch und anschaulich, dass Gott ein Baby wird, das Windeln braucht. Das finde ich fast unverschämt. Für mich fühlt sich das schon fast wie Blasphemie an. Gott braucht Windeln. Er erniedrigt sich so sehr, er wird so sehr Mensch. Das ist ein Wunder. Aber diesen Gott, diesen Jesus erwarten wir nicht mehr. Wir warten auf einen Gott, der alle Macht hat, im Himmel und auf Erden. Und das wird sichtbar werden einmal. Das ist unsere Hoffnung, das ist unsere Erwartung. Das klingt manchmal wie ein Märchen, oder? Ich habe manchmal den Eindruck, wir glauben das auch, dass das ein Märchen ist. Denn wenn wir das wirklich glauben würden, dass Jesus wiederkommen wird und dass es auch jederzeit so sein könnte, müsste dann unser Leben nicht anders aussehen? Also manchmal leben wir doch so, als wenn das alles immer so weitergeht. Die Zeit, wie sie jetzt ist, wird sich nicht großartig verändern. Ja, wir werden älter und irgendwann sterben wir, aber im Prinzip passiert nichts Neues. Und ob Jesus wiederkommt, ja, irgendwann mal. Das ist so, da warten wir schon seit 2000 Jahren drauf und die nächsten Jahre wird das wahrscheinlich auch nicht passieren. Wir rechnen eigentlich nicht damit. Frage ich jetzt mal ein bisschen provokant. Rechnen wir damit, dass Jesus morgen Vormittag, Montagvormittag kommt Jesus wieder? Rechnet ihr damit? Könnte das passieren? Oder sagt ihr, nee, morgen ist schlecht, da habe ich noch was vor und sind noch ein paar Sachen, die müsste ich noch erledigen und da gibt es auch noch ein paar Probleme, die ich mit anderen Leuten habe, die müsste ich wahrscheinlich auch erstmal in Ordnung bringen, weil sonst stehe ich vor Jesus irgendwie schlecht da. Rechnen wir wirklich damit? Luther sagte einmal diesen bekannten Satz, wenn ich wüsste, dass der Herr morgen wieder käme, würde ich noch heute mein Apfelbäumchen pflanzen. Und man könnte ja jetzt denken, dass es Luther egal war, dass Gott wiederkommt, das glaube ich nicht. Ich glaube, er wollte damit ausdrücken, ich lebe jetzt schon so, als wenn Jesus morgen wiederkommt. Und ich müsste gar nichts ändern, wenn ich wüsste, er käme morgen wieder, weil ich jetzt so lebe, ich rechne jederzeit damit. Tun wir das? Rechnen wir damit? Leben wir so? Die Frage heute, wie leben wir? Worauf warten wir? Und wie leben wir? So wie wir leben, das ist ein Ausdruck dessen, was wir erwarten. Was wir vom Leben erwarten, was wir von Gott erwarten. Ich möchte dich mal herausfordern, in dieser Adventszeit darüber nachzudenken, worauf warte ich denn wirklich? Oder müsste ich mein Leben ändern, wenn Jesus tatsächlich wiederkommt und diese Adventszeit dann zu Ende wäre? Gott schwieg 400 Jahre und dann fing er an zu reden. Er sandte seinen Sohn, heißt es im Hebräerbrief. Dadurch hat Gott zu uns geredet. Und dann beginnt eine neue Zeit, ein neues Zeitalter. Wir haben ja sogar unsere ganze Zeitrechnung darauf abgestimmt. Das ist ja auch immer ganz interessant. Es ist nicht ganz exakt, aber so ungefähr. Wir rechnen von der Geburt Christi davor und danach. Ist interessant. Das Neue Testament beginnt oder die Zeit des Neuen Testamentes. Ein neues Buch wird geschrieben, was wir heute vorliegen haben. Und wie beginnt man am besten ein neues Buch? Mit einem Geschlechtsregister. Ja, super. Das ist ja irgendwie eine blöde Idee, oder? Also ein Geschlechtsregister, wir haben es hier mit der Bibel zu tun. Das ist das meistgelesenste Buch, das meist übersetzte Buch, das am meisten verbreitetste Buch. Wir haben es hier mit Weltliteratur zu tun. Da fängt man doch nicht mit einem Geschlechtsregister an. Also jeder Schriftsteller weiß, wir müssen das irgendwie interessant gestalten. So der erste Satz, der muss sitzen, der muss Lust machen auf mehr. Wenn man den liest, dann ist man schon ganz gespannt, wie es weitergeht. Und stattdessen fängt das Neue Testament mit einem Geschlechtsregister an. Mal abgesehen davon, dass wir das heute nicht mehr verstehen, es war damals durchaus üblich, das so zu machen. Wenn man eine Biografie über einen Menschen schreibt, in diesem Fall ein Evangelium über Jesus, dann beginnt man immer mit der Herkunft dieser Person. Das Geschlechtsregister, die Abstammung, um zu zeigen, wie besonders, vielleicht auch vornehm, diese Person, über die ich die Biografie schreibe, ist. Und so war das auch bei Jesus. Die Weihnachtsgeschichte in Matthäus beginnt mit einem Geschlechtsregister. Und weil es Gott so gefallen hat, dass die Weihnachtsgeschichte so beginnt, und weil wir jetzt gerade in der Weihnachtszeit sind, werde ich euch diesen Beginn der Weihnachtsgeschichte andächtig vorlesen. Buch des Ursprungs von Jesus Christus, dem Nachkommen von König David und dem Stammvater Abraham. Abraham wurde der Vater von Isaak, Isaak der Vater von Jakob und Jakob der Vater von Juda und seinen Brüdern. Juda wurde der Vater von Peres und Serach, ihre Mutter war Tamar. Peres wurde der Vater von Hesron und Hesron der von Ram. Ram wurde der Vater von Aminadab und Aminadab von Nashon, Nashon von Salmon. Salmon wurde der Vater von Boas, die Mutter war Rahab. Boas wurde der Vater von Obed, die Mutter war Ruth. Obed wurde der Vater von Isai und Isai der von König David. David wurde der Vater von Salomo. Die Mutter war Urias Frau. Salomo wurde der Vater von Rehabeam, Rehabeam der von Abia, Abia der von Asa, Asa der von Josaphat, Josaphat der von Joram, Joram der von Usia, Usia der von Jotam, Jotam der von Ahas, Ahas der von Hiskia, Hiskia wurde der Vater von Manasse, Manasse der von Amon, Amon der von Josia, Josia wurde der Vater von Joachim und seinen Brüdern. Damals wurde das Volk in die Verbannung nach Babylon geführt. Danach wurde Joachim der Vater von Shealtiel und Shealtiel der von Zerubabel, Zerubabel der von Abihud, Abihud der von Eliakim, Eliakim der von Asor, Asor der von Zadok, Zadok der von Achim, Achim der von Eliud, Eliud der von Eliasser, Eliasser der von Matan, Matan der von Jakob, Jakob wurde der Vater von Josef, dem Mann der Maria. So wurde die Mutter von Jesus, sie wurde die Mutter von Jesus, der auch Christus genannt wird. Das ist doch mal eine spannende Geschichte, oder? Habt ihr alles behalten? Das eignet sich hervorragend so für den Bibelunterricht, so Abfragen der Geschlechter, so wie viel man so aufzählen kann. Am besten noch in der richtigen Reihenfolge, oder? Das ist so richtig für den Unterricht, kann man super abfragen und Punkte verteilen. Es gibt eine Anekdote, die hat mir meine Mutter mal erzählt. Und ich bin nicht ganz sicher, ob das der Wahrheit entspricht oder ob das nur eine Anekdote ist. Ich erzähle es trotzdem, ich kann mir vorstellen, dass es sich vielleicht mal so ereignet hat. Da war eine Gemeinde, die hatten eine Bibelstunde. Das heißt, Bibelstunde, da wurde nicht gepredigt, sondern das Wort Gottes wurde gelesen. Man hat darüber gesprochen, nachgedacht, sich unterhalten. Und die Gemeinde hatte die Eigenart, die Bibel chronologisch zu lesen, also von Anfang bis Ende. Und immer das, was gerade dran war. Man las halt immer den Teil, der gerade eben in der Bibellesezeit für die Bibelstunde dran war. Und da war da eine Frau, die hat mal eine Freundin zu dieser Bibelstunde mitgebracht. Diese Freundin hat nicht an Gott geglaubt oder war jetzt nicht so mit ihm verbunden, aber sie kam aufgrund der Freundschaft mit. Und dann waren die beiden in dieser Bibelstunde. Und was war das Thema? Ein Geschlechtsregister. Es gibt mehrere in der Bibel, ich weiß nicht welches, irgendein Geschlechtsregister. Und die haben dann nicht gesagt, ach, das ist nicht so wichtig, das überspringen wir jetzt mal. Die haben das ganze Register gelesen. Und dieser Frau in der Gemeinde, der war das so peinlich. Die dachte sich, boah, was denkt meine Freundin jetzt über uns hier? Was für sinnlose Texte wir hier vorlesen, von irgendwelchen Namen, die keinen Menschen interessieren. Und er las die ganzen Namen vor und weiter, langsamer als ich wahrscheinlich. Und die Frau wollte eigentlich im Boden versinken. Am Ende dieser Bibelstunde hat sich die Freundin bekehrt und ihr Leben Jesus gegeben. Warum? Er hat gesagt, als ich gehört habe, wie eine Generation nach der anderen vorbeiging und jede Generation ist gestorben und wieder eine neue, da wurde mir bewusst, dass ich auch irgendwann sterben werde, dass mein Leben begrenzt ist. Ich habe nicht ewig Zeit. Und hat sich darüber nachgedacht, dann, was wird dann sein, wenn ich zu Ende gehe? Und darüber hat sie angefangen, an Jesus zu glauben, hat ihm ihr Leben gegeben, Sündenvergebung bekommen und wurde gläubig durch ein Geschlechtsregister. Der Heilige Geist kann manchmal durch seltsame Texte zu Menschen reden. Aber dieser Gedanke mit der Zeit, darum geht es mir ja heute, der hat mich auch bewegt, wenn man sowas liest. Unser Text, unser Thema heute ist, als die Zeit erfüllt war. Und in Galater, das kommt ja aus Galater 4, Vers 4. Wo war's? War es vorbei? Könnt ihr zur Bibelstelle zurückgehen? Irgendwie. Da sind wir doch. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Es ist ziemlich viel Zeit vergangen vom Sündenfall damals, von dieser ersten Prophezeiung des Messias, bis zu dem Zeitpunkt, wo Jesus dann wirklich kam. Warum konnte Jesus eigentlich nicht direkt nach dem Sündenfall auf die Erde kommen? Die Menschen haben was falsch gemacht, waren getrennt von Gott, tschack, Jesus kommt runter, bringt alles wieder in Ordnung und dann hätten wir doch irgendwie eine bessere Zeit gehabt, oder? Aber es schien so, als wenn Zeit vergehen musste, bis die Zeit reif war, dass Jesus kommen konnte. Und ich kann euch letzten Endes eigentlich nicht ganz genau sagen, warum das so ist. Aber es ist so. Es gibt Zeiten, die müssen vergehen. Es gibt gewisse Zeiten, damit etwas geschehen kann. Und in dieser Bibelstelle, als die Zeit erfüllt war, da gebraucht die Bibel den Begriff Kairos, ein besonderer Zeitpunkt, im Gegensatz zu diesem griechischen Begriff Chronos. Chronos, daher kommt auch die Chronologie im Deutschen oder der Chronograph, da geht es um Zeit, die vergeht. Zeitabschnitte, die ganz völlig wertfrei einfach ablaufen. Jede Zeit ist gleich. Kairos dagegen ist ein besonderer Zeitpunkt, ein besonderer Augenblick. Man könnte auch sagen, da ist die Zeit reif. Das heißt, es gibt Zeiten, die sind reif für etwas, und dann gibt es auch Zeiten, wenn man die richtige Zeit verpasst, dann ist es zu spät. Dann ist dieser richtige Zeitpunkt vorbei. Wenn man zum Beispiel ein Instrument lernen will oder eine Sprache, viele unserer Flüchtlinge wissen das, der Migranten, deutsche Sprache zu lernen ist echt schwer. Aber die beste Zeit dafür ist eigentlich in der Kindheit oder noch in der Jugend. Und wir haben einige bei uns, da sprechen die Kinder innerhalb kürzester Zeit perfekt Deutsch und fangen an, ihre Eltern zu korrigieren, die sich damit echt schwer tun. Da gibt es so eine gewisse Zeitspanne in unserem Leben, da kriegen wir das gut hin. Und danach wird es schwer. Es gibt sehr erfolgreiche Verkäufer, die haben eine Nase dafür, was zurzeit sich gut verkaufen lässt. Die haben das irgendwie raus, die wissen, das funktioniert jetzt, und das verkaufen die, die machen ein Schweinegeld damit. Das wäre vorher nicht gegangen und irgendwann später ist es auch wieder vorbei. Aber die können so diese Zeitpunkte rausfinden, das passt jetzt, das brauchen die Menschen jetzt gerade, das müssen wir jetzt tun, wir können nicht warten. Wenn wir Geld verdienen wollen, müssen wir das jetzt machen. Und es gibt auch so Erlebnisse wahrscheinlich in eurem Leben, wo ihr denkt, boah, zur richtigen Zeit, das richtige Wort, das funktioniert auch nur in diesem Zeitabschnitt. Wenn man dann eine Zeit vorbeigehen lässt, dann ist irgendwie dieses Zeitfenster wieder geschlossen. Dann hat man da irgendwie, dann funktioniert das nicht mehr. Es gibt so besondere Zeitpunkte auch in unserem Leben, wo was Besonderes geschehen kann oder muss. Und wenn man die nicht nutzt, dann geht diese Zeit vorbei. Dann ist dieser Kairos wieder weg. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Bei König David war das auch ganz interessant. Der wurde von dem großen Propheten, dem angesagten, bekannten, anerkannten Propheten Samuel, zum König gesalbt. Und danach passierte gar nichts. Das heißt, es passierte schon was, aber er wurde nicht König. Er war schon gesalbt. Gott hat ihn berufen. Aber dann gab es noch einen Kampf gegen Goliath, David gegen Goliath. Dann hat David Harfe gespielt, um den amtierenden König zu besänftigen und zu beruhigen, weil der hatte manchmal so Ausfälle, dass der wild wurde und seltsam war, und die Musik hat ihn beruhigt. Und genau dieser König hat ihn später sogar verfolgt und wollte ihn umbringen, weil er Angst hatte vor Konkurrenz. David war schon der gesalbte König, aber das brauchte noch Zeit, bis das wirklich passierte. Er hatte die Möglichkeit gehabt, das abzukürzen. David hatte einige Male die Möglichkeit, diesen noch amtierenden König Saul umzubringen. Aber er hat es nicht getan. Er hat auf die Zeit Gottes gewartet. Er hat gesagt, wenn die richtige Zeit da ist, wenn Gott das will, dann wird das auch geschehen. Da brauche ich nicht was dazu tun. Da muss ich nicht irgendwelche Dinge in die Hand nehmen. Ich nehme das nicht in die Hand. Ich warte auf diese Zeit Gottes. Und da gibt es auch diese Zwischenzeit, auch ein interessanter Ausdruck. Die Zeit zwischen zwei Zeiten, eine Zwischenzeit. Ja, was machen wir da eigentlich? Diese Zwischenzeit, wo Gott 400 Jahre geschwiegen hat. Diese Zwischenzeit vielleicht jetzt. Jesus war auf der Erde, Jesus wird wiederkommen. Wir leben in einer Zwischenzeit. Was machen wir in dieser Zeit eigentlich? Und meine Frage an dich persönlich heute: Wie gehst du mit deiner Zeit um, die du hast? Wir haben nicht ewig Zeit, auch wenn wir das manchmal denken. Ich kenne das ja auch. Es ist irgendwie, man hat noch so viel Zeit vor sich. Und als ich 50 wurde, dachte ich, ups, also wahrscheinlich habe ich die Hälfte meiner Zeit, wenn es normal läuft, habe ich die Hälfte schon hinter mir. Ich habe jetzt weniger Zeit vor mir als hinter mir. Das ist für mich nochmal ein ganz neuer Gedanke gewesen. Und dann denkt man, okay, wir haben das ja in der Hand. Wir können uns ja gesund ernähren, müssen Sport treiben, nicht so viel Stress, wenig Streit, kein Streit in der Familie so. Streit, das macht krank, wissen wir. Und wenn wir alles richtig machen, dann werden wir alt. Wir haben das Ganze im Griff, wir haben unsere Zeit im Griff. Wir haben gar nichts im Griff. Unsere Zeit haben wir nicht in der Hand. Wir können uns gesund ernähren, wie wir wollen. Wir wissen nicht, wie viel Zeit wir haben. Das kann morgen zu Ende sein, für jeden von uns. weiß keiner. Du weißt auch nicht, ob du wie lange du gesund bleiben wirst, ob du im Alter krank wirst oder nicht. Es gibt Leute, die rauchen wie ein Schlot und werden fast 100 Jahre alt. Und andere ernähren sich ständig gesund und sterben mit, keine Ahnung, 55. Wer hat das denn schon in der Hand? Wir haben nichts in der Hand. Und deswegen ist die Frage, wie gehst du mit deiner Zeit um? Ist das einfach nur Zeit, die halt vergeht, so chronologisch? Noch ein Jahr und noch ein Jahr und noch ein Jahr und irgendwann kommt der Absturz dann. Die einfach nur anhäufst, du häufst einfach nur Lebenszeit an. Aber da ist keine Qualität drin. Oder rechnest du damit, dass Gott in dein Leben hineinspricht? Dass es bestimmte Zeitpunkte Gottes in deinem Leben gibt, bestimmte Kairos-Momente, wo du merkst, jetzt ist was dran. Jetzt muss was passieren. Und diese Zeit muss ich jetzt nutzen. Hast du eine Vision für dein Leben von Gott? Oder gibt es, sagen wir es mal anders, hast du einen Traum, den Gott in dich hineingelegt hat? Der schlummert in dir schon ganz lange. Da ist was in deinem Leben, was Gott vielleicht mal gesagt hat. Eine Berufung, die auf deinem Leben liegt. Da siehst du jetzt noch nichts von. So wie bei König David. Berufen, gesalbt, aber noch lange nicht König. Nicht aktiv. Manches braucht Zeit in unserem Leben, ja, das wissen wir. Wir müssen uns entwickeln, wir brauchen Erfahrungen, wir müssen unseren Charakter verändern. Gibt es viele Beispiele in der Bibel. Josef, der Sohn von Jakob, ist so ein Beispiel. Der hatte großartige Prophezeiungen, einmal über Menschen zu herrschen, aber sein Charakter war noch ziemlich unstabil. Er war eine Petze, der war ein Muttersöhnchen, der musste erst mal so ein bisschen Charakter gewinnen. Und er ging durch eine sehr, sehr schwere Schule über viele, viele Jahre hinweg. Das wünsche ich keinem von uns, was er erlebt hat. Aber das hat ihn dazu geführt, dass da irgendwann eine Person stand, die gestählt war durch manche auch negative Erfahrungen im Leben. Und dann war er bereit. Und als die Zeit dann gekommen war, dass er gebraucht wurde, da stand er da. Und dann wurde das wahr, was einmal in sein Leben hineingesprochen wurde. Das war dann der richtige Zeitpunkt. Ich könnte auch sagen, das ist wie beim Wellenreiten. Ich weiß nicht, ob er das mal beobachtet hat. Beim Wellenreiten, man hat sein Board, man paddelt raus und dann warten die auf die richtige Welle. Da vergehen manchmal ganz viele Wellen, die taugen nichts, da machen die sich gar keine Mühe. Die sitzen da ewig lange rum und warten und warten und warten, bis dann mal eine gute Welle kommt. Dann sagen sie, so, die nehme ich. Bereiten sich darauf vor und wenn sie da ist, dann zack, dann wird geritten und dann macht das richtig Spaß. Und dann geht das auch flott. Aber es muss diese richtige Welle da sein, der richtige Zeitpunkt muss da sein. Aber wenn man diesen Zeitpunkt, oder sag mal diese Zeitspanne, das ist ja jetzt nicht nur ein Tag oder so, das kann ja schon länger sein, wenn man diese Zeitspanne verschläft, dann ist es vorbei, dann ist die Welle weg. Und ob nochmal eine wiederkommt, das wissen wir nicht. Tickst du so in deinem Leben? Bist du so auf Draht mit Gott? Vor 18 Jahren habe ich mir mal Zeit genommen, mit Gott zu reden. Ich habe gedacht, irgendwas in meinem Leben läuft nicht gut. Vielleicht muss ich was ändern. Vielleicht muss was anders werden. Und ich bin rausgefahren in die Natur. Einen Tag, habe meine Bibel mitgenommen und ich bin dann so einen Tag mit Jesus spazieren gegangen. Und habe mal so hingehört, ob Gott mir Eindrücke gibt. Ich habe in der Bibel gelesen, wenn eine Bank da war, habe ich gebetet, dann bin ich wieder spazieren gegangen, habe so in Gedanken weitergebetet. Und ich habe letztendlich darüber nachgedacht, Gott, ist mein Leben noch auf der richtigen Spur? Gibt es eine Veränderung? Ist eine Veränderung dran? Ist irgendwann so ein Kairos-Moment in meinem Leben, wo du was mit mir machen möchtest? Und ich hatte so innerlich den Eindruck, ja, Gott will was machen, aber noch nicht jetzt. Mach einfach mal so weiter, wie du das bisher machst. Und wenn dann so eine Abzweigung in deinem Leben kommt, wenn so ein Kairos-Moment kommt, dann wirst du genau wissen, was dran ist. Dann wirst du auch wissen, was zu tun ist. Aber mach dir erstmal keine Sorgen, was du jetzt tun sollst, was du ändern sollst, mach mal so weiter. Wenige Wochen später kam unser damaliger Pastor Norbert Seelen zu mir und fragte mich, willst du Ranger und Jugendleiter werden? Ich wusste im Prinzip in dem Augenblick, das ist jetzt der Zeitpunkt, den Gott mir vorher schon gesagt hat. Ich habe natürlich noch nicht zugesagt, weil man braucht ja Bedenkzeit, aber eigentlich wusste ich das. Das hatte mir Gott vorher schon gezeigt, wenn eine Abzweigung kommt, dann wirst du das wissen. Pfapp, kam dieser Moment und ich wusste, das ist die Zeit, die Gott mir gesetzt hat. Da muss ich das tun. Ein paar Jahre später ging es mir wieder so, wo ich dachte, boah, es muss was passieren, ich muss was verändern. Aber ich habe dieses Gespräch mit Gott vor mir hergeschoben. Ich weiß nicht warum. gibt manchmal so Momente, da weiß man eigentlich, was zu tun ist, aber man tut's nicht. Und man drückt sich davor, man hat tausend Ausreden und führt dieses spezielle Gespräch nicht. Entweder mit einer Person oder in meinem Fall mit Gott. Ich habe das, glaube ich, 2 Jahre vor mir hergeschoben. Bis irgendwann mich Gott mal durch Umstände gezwungen hat, über mein Leben nachzudenken. Und ich habe angefangen, eine Entscheidung zu treffen. Und nachdem dann alle Leute, die ich dann befragt hatte, die Entscheidung bestätigt haben, wurde das irgendwann wahr und ich habe hier die Ausbildung zum Pastor angefangen. Das war für mich eine sehr entscheidende Veränderung, die ich lange rausgezögert habe. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich das nie gemacht hätte, wenn ich dieses Gespräch mit Gott hätte verstreichen lassen. Keine Ahnung, kann sein, dass Gott, das heißt ja, Gott ist langmütig, er hat viel Geduld, es gibt immer wieder auch eine Möglichkeit, aber manchmal sind auch Möglichkeiten dann vorbei. Manchmal ist die Zeit zu Ende. Was machst du mit deiner Zeit, wie gehst du mit deiner Zeit um? Meine Zeit ist jetzt leider zu Ende, obwohl ich noch ein paar Gedanken hätte, gerade zu diesem Geschlechtsregister. Aber mein großer Vorteil ist, ich kann nächsten Sonntag nochmal predigen. Dann mache ich einfach nahtlos weiter. Nicht nur mit dem Geschlechtsregister, sondern dann gehen wir auch mal weiter an die Weihnachtsgeschichte und machen direkt da Fortsetzungen, wo ich heute aufgehört habe. Aber heute mal so der Gedanke, wie gehst du mit deiner Zeit um? Ich darf das Lobpreisteam bitten, nach vorne zu kommen. Was erwartest du eigentlich von Gott? Welche Vorstellungen hast du von Gott? Manchmal haben wir ganz seltsame, falsche Vorstellungen, was Gott in unserem Leben tun möchte. Wir haben auch falsche Vorstellungen, wozu Gott uns berufen könnte. Wir sehen uns als, keine Ahnung was, die großen Evangelisten. Ich werde der Nachfolger von Reinhard Bonnke in Afrika. Reinhard Bonnke ist gestorben, auch seine Zeit hier auf der Erde ist zu Ende gegangen. Und dann denken wir, ja, sowas möchte ich mal haben, so irgendwie. Und du hast ganz seltsame Vorstellungen. Gott hat das gar nicht zu dir gesagt. Das passt vielleicht auch gar nicht zu dir, weil du ein ganz anderer Typ bist. Welche Vorstellungen hast du von Gott? Wie soll Gott in dein Leben hineinreden? Begrenzt du Gott oder bist du offen für sein Reden? Lass uns gemeinsam aufstehen und mal kurz Gott die Möglichkeit geben, zu uns zu reden. Das geht jetzt nicht komplett. Ihr müsst, wenn das ernst ist, müsst ihr in eurem Leben da weiter drüber nachdenken, zu Hause, die nächsten Tage und Wochen. Aber gib mal Gott jetzt mal kurz die Chance und frag mal Gott, Gott, möchtest du mir heute was sagen? Ich erlebe das manchmal so in Lobpreiszeiten auf der Bundeskonferenz oder in anderen Veranstaltungen. Alle anderen preisen Gott. Und dann habe ich so den Eindruck, ich will mich jetzt mal hinsetzen, will mal nachdenken, will mal mit Gott Kontakt aufnehmen. Und manchmal redet Gott zu mir. Ich fange das sogar an aufzuschreiben in mein Handy. Was möchte Gott dir heute vielleicht sagen? Frag ihn mal, gibt es da irgendwas in meinem Leben, was du tun möchtest, was du verändern willst? Gibt es einen Zeitpunkt, den ich gerade dabei bin zu verschlafen? Du hast nicht ewig Zeit. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du durch deinen Heiligen Geist zu uns redest. Es ist wertvoll, die Zeit, die du uns geschenkt hast, das Leben, das du uns geschenkt hast. Und du hast Pläne mit uns, du hast gute Gedanken für unser Leben. Du möchtest unser Leben prägen. Und es gibt immer wieder so Kairos-Momente in unserem Leben, so besondere Zeitpunkte, besondere Augenblicke, wo du auf eine besondere Art zu uns redest. Und dann gibt es diese Zwischenzeiten, wo du scheinbar nicht redest, wo wir weiter dranbleiben im Glauben an dich, wo wir an dem festhalten, was du uns gegeben hast. Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du zu uns reden kannst. Wir wollen uns öffnen für dich, für dein Reden, da wo du Berufungen hast für uns, wo sich etwas verändern soll, wo du einen Auftrag für uns hast. Heiliger Geist, wir stehen hier, wir möchten dich bitten, dass du zu uns redest.